Ich lese den heutigen Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, die Verse 1 bis 11. Jesus ist Herr über den Sabbat. An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger rissen Ehren ab, zerrieben sie mit den Händen und aßen die Körner. Da sagten einige Pharisäer: Was tut ihr da? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete ihnen: Habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und die geweihten Brote nahm, davon aß und auch seinen Begleitern davon gab, obwohl doch niemand außer den Priestern davon essen darf? Und Jesus fügte hinzu: Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Jesus heilt am Sabbat. An einem anderen Sabbat, als Jesus in die Synagoge ging und lehrte, war dort ein Mann, dessen rechte Hand verkrüppelt war. Die Schriftgelehrten und Pharisäer beobachteten Jesus aufmerksam. Sie wollten sehen, ob er am Sabbat heilen würde. Sie hofften nämlich, einen Vorwand zu finden, um ihn anzuklagen. Jesus wusste, was sie dachten. »Steh auf und komm nach vorn«, sagte er dem Mann mit dem verkrüppelten Hand. Der Mann stand auf und trat vor. Nun wandte sich Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäern zu und sagte: »Ich frage euch, was ist richtig, am Sabbat Gutes zu tun oder Böses? Einem Menschen das Leben zu retten oder ins Verderben zu schicken?« Er sah sie alle der Reihe nach an. Dann befahl er dem Mann: »Streck deine Hand aus.« Der Mann tat es und seine Hand war geheilt. Da wurden die von sinnloser Wut gepackt und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten.
Normale Höhe machen hier. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Seit einigen Wochen beschäftigen wir uns, Katharina hat das gerade schon gesagt, mit der Predigtserie Begegnung mit Jesus. Wir schauen uns verschiedene Begegnungen zwischen Jesus und ganz unterschiedlichen Menschen an, wie sie in den Evangelien im Neuen Testament berichtet werden und bekommen so immer mehr Informationen darüber und sammeln diese Informationen, wer Jesus war, was er getan hat und was diese Begegnungen mit Jesus für Menschen bedeutet, bei denen das Wissen über ihn wirklich im Alltag ankommt. Das heißt, Auswirkungen auf ihr ganz normales Leben hat. Es geht also in diesen alten Texten um die Frage, welche Folgen hat die Begegnung damals gehabt und welche Folgen hat eine Begegnung mit Jesus mit uns heute? Oder für uns heute. Was haben wir bisher über Jesus erfahren? Erstens, dass er nicht gekommen ist, um uns die Verurteilung wegen Schuld oder Sünde zu bringen, sondern dass er gekommen ist, um die Verurteilung durch Schuld oder Sünde selbst zu tragen. Zweitens haben wir erfahren, dass er mit dem Anspruch auftritt, Schuld vergeben zu können, Sünde vergeben zu können. Wir haben erfahren, dass er manchmal Menschen begegnet, die gezielt nach ihm suchen und manchmal scheinbar einfach so zufällig auftaucht und in das Leben von Menschen kommt. Und wenn das alles stimmt und noch viel mehr, was wir uns angeguckt haben, dann behauptet er zu Recht: Ich bin Gottes Sohn, ich bin der Sohn Gottes. Heute erfahren wir, dass er nicht gekommen ist, um eine Religion oder bestimmte Formen von Religion, bestimmte Verhaltensweisen zu reformieren, zu erneuern, sondern dass er gekommen ist, um Religion zu beenden. Und vielleicht habt ihr jetzt ein Fragezeichen. Und Jesus ist gekommen, um Religion zu beenden, um diese Form durch sich selbst zu ersetzen. Also Jesus statt Religion oder sagen wir religiösem Verhalten. Vielleicht empfindest du das als Widerspruch, ich will versuchen, das zu erklären. Jesus kommt hier in diesem Moment, wo wir den Text gehört haben, kommt er gerade aus einer Diskussion mit Schriftgelehrten und Pharisäern, mit der geistlichen Elite der damaligen Zeit, denen die penibel und peinlich darauf geachtet haben, dass alle Gesetze Gottes haarklein eingehalten werden. Ursprünglich haben sie damit eine gute Absicht verfolgt, aber haben nicht gemerkt, wie sie im Laufe der Zeit immer mehr über das eigentliche Ziel, über die eigentliche Absicht, die Gott mit seinen Geboten hatte, drüber rausgeschossen sind. Und Jesus erklärt ihnen das mit einem Bild, und das ist in den Versen, wenn ihr das nachlesen wollt, zu Hause in Lukas 6, in den Versen vorher beschrieben. Und zwar benutzt er das Bild, das, was ich euch bringe, die gute Nachricht, das Evangelium. Das ist völlig anders, als ihr das erwartet. Und ich dachte, das ist interessant, das könnte er auch für uns heute oder für viele von uns formuliert haben. Beziehung zu Jesus ist völlig anders, als wir das erwarten. Und es verträgt sich dieses Evangelium, was er bringt, mit der Form, die wir eigentlich erwarten, verträgt sich ungefähr so, und dieses Beispiel gebraucht er, wie neuen Wein in alte Schläuche zu füllen. Neuer Wein lebt und gärt. Und wenn man neuen Wein in alte Schläuche füllt, platzen die. Und dann ist der Wein hin, weil er auf den Boden läuft, und die Schläuche sind ebenfalls hin. Für neuen Wein, sagt Jesus, braucht es also neue Schläuche, neue Gefäße. Ihr versucht, sagt er den Pharisäern in dieser Diskussion vorher, ihr versucht ständig, neuen Wein, das was ich bringe, in alte Schläuche abzufüllen. Und das funktioniert nicht. Das Evangelium, was ich bringe, das Evangelium der Gnade, ist wie der neue Wein. Es ist lebendig, es bewirkt etwas und es passt von daher nicht in die alten Formen und in die alten Vorstellungen, die ihr habt. In die alten Formen von Religion, von Gesetzlichkeit. Das bringt diese Formen zum Platzen. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, von denen es ganz viele gibt, die aufgrund ihrer Erfahrung oder aufgrund von Informationen, die sie sich eingeholt haben, glauben, dass Glaube automatisch gesetzlich sein muss. Das ist das, was viele heute immer noch mit Religion verbinden. Und Jesus tendiert hier in diesem Text dahin zu sagen, und du hast recht, wenn du dem gegenüber skeptisch bist, dem religiösen Verhalten. Und deswegen hat Jesus auch gar nicht erst angefangen, an bestimmten Formen hier und da so ein bisschen rumzukorrigieren, sondern er hat gesagt, mit mir startet etwas völlig Neues, etwas bisher noch nicht Dagewesenes. Es geht beim Evangelium nicht um Tun oder Nicht-Tun, um Tun oder Lassen. Es geht um eine Beziehung, es geht um eine persönliche Veränderung, die auch dann unser Handeln verändert, unser Tun und unser Lassen. Ja, aber mit einer ganz anderen Motivation, durch den Glauben an Jesus und das, was er getan hat. Das ist was ganz anderes. Es geht nicht wie bei, wir sind im Sommer in Schweden liegen geblieben und ich war dankbar, dass wir den Euro-Schutzbrief Plus hatten. Es geht hier aber nicht um Glauben plus, nicht ein bisschen mehr bezahlen und dann ein bisschen mehr Serviceleistung bekommen. Es geht nicht um Glauben plus Tun. Es geht nicht um Glauben plus Gesetze. Es geht nicht um Glauben irgendwie plus Werke oder Glauben plus irgendwas. Glauben plus irgendwas, um von Gott angenommen zu werden oder um uns bei Gott irgendwie positive Gedanken zu erarbeiten, ist nicht das Evangelium. Das sind alte Schläuche und die haben noch nie richtig funktioniert. Es geht um nur Glauben. Und das können wir nicht verstehen, weil wir, seit wir Kind sind, darauf getrimmt werden, wenn wir etwas toll machen, klatschen sie Beifall. Sobald das Kind das erste Mal macht, klatschen die Leute Beifall. Sobald das Kind lacht, sobald das Kind groß wird, wird Beifall geklatscht und wir tun es wieder und wieder. Und das ist ja auch okay. Nur als Erwachsener ist es schwer, wieder rauszukriegen, und ich glaube, dass wir dieses Denken auch auf Gott übertragen. Wenn wir etwas toll machen für ihn, muss er Beifall klatschen, findet uns toll. Und Jesus sagt hier, genau so funktioniert es nicht. Und jetzt kommen diese beiden Berichte und wir steigen ein in diesen Text vom Sabbat, vom Ruhetag, und wir erleben, wie dieser neue Wein auf alte Schläuche trifft und was passiert. Im 4. der 10 Gebote, ich lese euch das kurz vor, aus dem Alten Testament heißt es, haltet den Ruhetag in Ehren, den 7. Tag der Woche. Er ist ein heiliger Tag, der dem Herrn gehört. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Tätigkeiten verrichten, aber der siebte Tag ist der Ruhetag des Herrn, deines Gottes. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten, auch nicht dein Sohn oder deine Tochter, dein Sklave oder deine Sklavin, dein Vieh oder der Fremde, der bei dir lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde und Meer mit allem, was lebt, geschaffen. Am siebten Tag aber ruhte er. Deshalb hat er den siebten Tag der Woche gesegnet und zu einem heiligen Tag erklärt, der ihm gehört. Das war eins der zehn Gebote. Und um dieses eine, das vierte Gebot, zu halten und ja nicht in die Gefahr zu kommen, das zu übertreten, haben sich im Laufe der Zeit die geistlichen Leiter der damaligen Zeit 39 weitere Gesetze, 40 minus 1 heißt das in der Mishnah, 40 minus 1 Gesetze überlegt, die genau regeln sollten, was an einem Sabbat erlaubt ist und was nicht. Ihr Bestreben war es, und sie hatten eine gute Absicht, es Gott recht zu machen, möglichst einen weiten Abstand zu haben von der Gefahrenzone, wo sie eventuell das Gebot übertreten könnten und damit Gottes Zorn auf sie kommt. Sie haben aber nicht gemerkt, dass sie sich nach und nach davon immer mehr von ihm und von dem Eigentlichen entfernt haben. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Mir ist ein Beispiel aus meinem Leben eingefallen. Wer bei mir punkten will, der muss nicht nur pünktlich sein, sondern der sollte möglichst 5 Minuten vorher da sein. Das finde ich gut. Und obwohl ich wahrscheinlich bei der Zeit, die ich gesagt habe, auch schon 15 Minuten Puffer eingeplant habe. So ähnlich krank waren die Pharisäer auch. Hier geht Jesus also durch die Landschaft und seine Jünger sind bei ihm und ich empfinde das so, wenn man den Text liest, als würde hinter jeder Hecke oder hinter jeder Ecke irgendwie ein Pharisäer stehen oder liegen und Jesus beobachten und das, was er tut und sein Verhalten. Und jetzt war es so, dass seine Jünger Hunger hatten und auf einem Feld Ähren abgerissen haben beim Vorbeigehen, um die zu essen. Das Problem war nicht, was sie gemacht hatten, sondern das Problem war, wann sie das gemacht hatten. Und bei dem Wann hatten sie gleich 4 der 39 Gesetze, die das Gebot Gottes schützen sollten, übertreten. Es war nämlich am Sabbat verboten, zu ernten, zu dreschen, zu worfeln und Essen zuzubereiten. All das wird ihnen bzw. Jesus als ihrem Leiter hier vorgeworfen. Den hatten sie auf dem Kicker, weil er mit dem Anspruch aufgetreten ist, ich mache alles neu, ich vergebe euch eure Schuld. Das konnten die geistlichen Leiter nicht akzeptieren. Die Ironie in dieser Situation, ich weiß nicht, ob ihr die erkannt habt, da versuchen Gesetzeslehrer mit abgeänderten und zusätzlichen und ergänzten Gesetzen dem Sohn Gottes, der an dem Original mitgearbeitet hat, zu zeigen, wo er falsch liegt und ihn der Schuld zu überführen. Das Problem ist, sie können sich einfach nicht vorstellen, dass Jesus der ist, auf den sie jeden Tag ganz intensiv gewartet haben. Ich dachte, das ist so ein bisschen wie in einer großen Firma, wo der 4-Wochen-Praktikant auf dem Flur den Juniorchef trifft und anfängt mit ihm über die Grundsatzentscheidungen der Firma zu diskutieren, weil er einfach nicht glauben kann, du bist der Sohn des Chefs. So ähnlich war diese Situation hier. Und Jesus erklärt ihnen, Leute, es ist ja gut gemeint, aber es gibt auch Ausnahmesituationen, die aufgrund ihrer Dringlichkeit, aufgrund ihrer Wichtigkeit die geltenden Gesetze kurzzeitig außer Kraft setzen, um damit ein höheres, ein wichtigeres Ziel zu erreichen. Und dann greift er sie bei etwas ganz Bekanntem und er sagt, niemand von euch, denkt doch mal an David, den von euch verehrten und anerkannten, gesalbten König Gottes. Niemand von euch würde auf die Idee kommen, ihn anzuklagen oder gar zu verurteilen für etwas Verbotenes, was er gemacht hat, nämlich in das Allerheiligste zu gehen und die Schaubrote zu essen, weil er und seine Kumpel am Verhungern waren. Das durfte definitiv nur der Hohepriester, aber wäre es besser gewesen, dass sie verhungern? Nein, natürlich nicht. Er war der größte König Israels, der Gesalbte Gottes. Und so verehrt ihr ihn und ihr denkt nicht mal darüber nach, ihn dafür zu verurteilen. Es gibt also, sagt Jesus hier, Situationen und Momente, in denen ein Gesetz, ein bestehendes Gesetz, außer Kraft gesetzt wird, weil etwas Übergeordnetes, etwas Größeres in Kraft tritt. Und dann sagt Jesus, ich bin viel mehr als der König David vor 1000 Jahren, den ihr verehrt. Ich bin der Erwählte, der wirkliche König, der Sohn Gottes. Und damit bin ich auch Herr über den Sabbat oder Herr des Sabbats. Ich habe Autorität über das Gesetz und damit auch über den Sabbat. Und ich weiß, was gut ist hier. Er geht sogar noch ein Stück weiter und hier ist impliziert, dass er sagt, ich habe mit Gott, meinem Vater, zusammen den Sabbat erfunden. Ich weiß, was gut und erlaubt ist an diesem Tag. Und das verbessert nicht gerade die Stimmung hier im Lager, weil Jesus wieder mal deutlich macht, wer er wirklich ist. Wenn das wirklich stimmt, der Sabbat, der Ruhetag, ist eine göttliche Erfindung. Er, der Herr über den Sabbat, dann sagt Jesus hier wieder, ich bin Gott. Und das gibt mir die Autorität, in euer Leben hineinzusprechen. Und es ist gut, dass ihr mir begegnet. Und diese Autorität wollten sie nicht anerkennen. Und Jesus sagt, mit mir geht eine neue geistliche Epoche los. Der Glaube an mich ist höher anzusiedeln als das Einhalten der Gebote oder der Gesetze. Sie sind nicht ungültig, aber ich habe sie, weil kein Mensch in der Lage ist, sie einzuhalten, um Gott zu gefallen, das wäre nötig. Ich habe sie für euch erfüllt. Vertraut mir. Und ich glaube, das ist eine ganz entscheidende Info, wenn wir heute über Glaube, über Religion und über Kirche nachdenken. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, was das Ziel von Lukas war mit seinem Evangelium. Lukas, der das Evangelium hier als Augenzeuge geschrieben hat, sein Ziel war es, er wollte aufschreiben, was wir sicher über Jesus wissen können. Und wir können sicher wissen, dass er als Sohn Gottes weiß, wozu der Sabbat, der Ruhetag, gedacht war. Ich glaube, es gab zwei Absichten. Und die möchte ich mir jetzt gerne mit euch angucken. Erstens, können wir sehen bei dem, was Gott über den Sabbat sagt, dass er dazu da war, Leeres wieder aufzufüllen, Kraft zu tanken. Die, die müde geworden sind, sollten wieder neue Kraft bekommen. Die, die erschöpft sind, sollten wieder gestärkt werden. Frustrierte sollten wieder ermutigt werden. Zerbrochene geheilt. Wir sollten auftanken. Und Abstand bekommen zu dem normalen Alltag der Arbeitswoche. Es muss aber noch einen zweiten Grund gegeben haben, wozu der Sabbat da ist. Weil Gott alles das, Erholung, weil er erschöpft war, auftanken, weil er müde war oder frustriert, das war er alles gar nicht. Gott hat geruht am 7. Tag und hat sich die Zeit genommen, das, was er geschafft hat, in den 6 Tagen vorher anzugucken und zu staunen und zu genießen und zu sagen, wow, das ist mir richtig gut gelungen. Das ist sehr, sehr gut. Und genau das ist hier an diesen beiden Sabbaten, die hier beschrieben werden, an diesen beiden Ruhetagen passiert. Die Jünger wurden durch das Essen gestärkt. Und der Kranke wurde durch Jesus geheilt. Von beidem, was hier passiert ist, würde Gott wahrscheinlich sagen, dass es gut war. Vielleicht sogar sehr gut, was da passiert ist. Aber die Menschen, die hier drumherum stehen, können es nicht sehen, weil ihr Fokus auf dem Tun liegt. Weil ihnen das Tun wichtiger ist. Die zweite Situation, wo es um diese Heilung geht, die scheint eine echte Falle für Jesus gewesen zu sein. Er ist in der Synagoge und lehrt, wie er es häufig getan hat. Aber die Pharisäer, die dort sind, die lauschen weder der Predigt, noch beten sie Gott an, Was sie tun ist, sie beobachten Jesus. Ob er den ausgelegten Köder schluckt und sie ihn diesmal wegen der Gesetzesübertretung Heilung an einem Sabbat anklagen können. Sie sind so getrieben vom Einhalten der Gesetze, so besessen davon, dass sie in Jesus vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Warum war das wahrscheinlich eine Falle? Das war keine normale Situation. In dieser Zeit galten Krankheiten als Folge von Sünde, das heißt als Strafe Gottes für einen Menschen. Und dieser kranke Behinderte mit der verkrüppelten Hand hätte nicht dort in der Synagoge sein dürfen, weil er von Gott mit einer Krankheit gestraft war. Er war es aber und wahrscheinlich wirklich von den Pharisäern dort platziert, damit sie Jesus dabei erwischen, wie er ein Gesetz übertritt und dann den Sohn Gottes der Gesetzesübertretung anklagen können. Und Lukas schreibt hier, Jesus wusste, was sie dachten, und er stellt ihnen eine Frage. Was ist richtig? Dieser Mann hier, der hätte gerne von euch eine Antwort. Was ist richtig? Ist es okay, am Sabbat Gutes zu tun? Leben zu retten? Könnt ihr ihm bitte helfen bei dieser Frage? Was sagt ihr dazu? Was antwortet ihr ihm? Und Jesus schaut ihnen allen nacheinander in die Augen und gibt dann selbst die Antwort. Und er sagt, hört mir gut zu. Ich habe die Antwort. Ich bin die Antwort. Ich habe den Sabbat geschaffen. Ich weiß, wozu er da ist, um Gott zu begegnen, um Gemeinschaft zu haben, um gestärkt und geheilt zu werden, um aufzutanken. Und ich werde jetzt etwas tun. Und dieser Mann wird in seiner ganzen Not, die er hat, dabei Gott begegnen. Dafür ist der Sabbat gemacht. Und das wird jetzt passieren. Ich handle in Gottes Sinn. Jesus hätte gut diese Heilung auch eine halbe Stunde später oder eine Stunde später oder am nächsten Tag machen können. Heimlich irgendwo. Er hätte diesen Mann abfangen können, irgendwo an der Tür. Aber er hatte keine Angst vor den Folgen, die das hatte, weil das zu seinem Auftrag gehört hat. Jesus heilt hier öffentlich und sofort, weil er wusste, wozu er gekommen ist. Nicht um eine Religion oder religiöses Verhalten zu erneuern oder ein System irgendwie zu reformieren, sondern um etwas völlig Neues zu bringen und etwas völlig Neues zu starten. Und das, was hier passiert ist, war Teil dieses neuen Weines, Teil dieses neuen Weges, der ihn direkt zum Kreuz getrieben hat, wo er für sämtliche Gesetzesübertretungen der ganzen Welt den Tod gestorben ist, den jeder von uns normalerweise hätte sterben müssen, nachdem er das Leben gelebt hat, was jeder von uns normalerweise hätte leben müssen. Ja, es ist weiterhin Gottes uneingeschränkter Anspruch, weil er heilig ist, er kann gar nicht anders, dass ein Mensch alle Gesetze, alle Gebote Gottes halten muss, um vor ihm bestehen zu können. Und nein, das geht gar nicht. Das kann kein Mensch tun. Und deswegen hat Gott uns in Jesus und in dem, was er getan hat, vor Gott gerecht gesprochen, wenn wir ihm vertrauen, der alles, was notwendig ist, für uns getan hat. Gottes Gesetze, obwohl sie immer noch gelten, funktionieren durch Jesus komplett anders. Dass er das für uns getan hat, ist Gnade, das ist ein Geschenk. Ihm zu vertrauen, das ist Glaube. Und jeder, der diesem neuen Wein in neuen Schläuchen vertraut, der kann bei ihm genau das finden, wofür zum Beispiel der Sabbat gemacht war. Ruhe, Ermutigung, Erholung, Frieden, Entspannung, Entschleunigung, Heilung, neue Kraft, Punkt, Punkt, Punkt. Teil des Problems der Welt, in der wir leben, ist aber, dass wir das Gefühl haben, immer noch etwas tun zu müssen. immer mehr. Niemals fertig zu sein mit dem, was eigentlich noch getan werden könnte. Niemals war die Technik moderner. Niemals hatten wir mehr Möglichkeiten, viele Sachen gleichzeitig zu machen. Niemals konnten wir effektiver arbeiten. Niemals war der Fortschritt so weit, wie er jetzt ist, logisch. Und gleichzeitig war noch niemals, glaube ich, in der Weltgeschichte die Sehnsucht nach Ruhe und nach Erholung und nach Entschleunigung so groß wie im Moment gerade. Das, was einen Menschen antreibt, das gibt ihm Identität. Und bei vielen Menschen, bei vielen von uns, bei mir, ist das unser Tun. Wir wollen etwas tun. Und Jesus sagt, und hier ist der Schritt von den Pharisäern hin zu uns. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr davon, von dem Tun der ganzen Woche, einen gesunden Abstand bekommt. Von dem Tun, die Gesetze einhalten zu wollen oder von dem Tun durch Arbeit oder Finanzen oder was auch immer, die eigene Identität aufbauen zu müssen. In mir, mit mir, entstehen ganz neue Möglichkeiten für euch. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, auf dieses Angebot zu reagieren. Die alten Schläuche hier in der Geschichte, die platzen. Da wurden sie von sinnloser Wut gepackt, Vers 11, und berieten miteinander, was sie gegen Jesus unternehmen könnten. Sie verfallen zurück in ihren alten und bekannten und vertrauten Tun-Modus. Die Pharisäer hier waren besessen davon, die Gesetze einhalten zu wollen, um Gott zu gefallen, um von ihm angenommen zu werden. Das war ihr Antreiber. Und so ist Religion entstanden. Etwas tun oder lassen, um von Gott angenommen zu werden. Und was tun sie? Sie treffen eine Entscheidung, gegen Jesus vorzugehen, was für ihn letztlich seinen Tod bedeutet hat. Das neue Wein verschüttet gegangen. Der größte Antreiber neben der Arbeit oder auch in der Arbeit, bei der Arbeit heute, glaube ich, ist diese Selbstrechtfertigung. Ich bin selbst verantwortlich für das, was ich tue. Wenn wir nicht bereit sind, in unserem Job das zu tun, was gefordert wird, dann sind wir ganz schnell weg, weil in der Reihe hinter uns Leute stehen, die bereit sind, das zu tun. Und das erzeugt einen unglaublichen Druck. Aber es gibt ein tiefer liegendes Problem hier, das uns erzählen will, dass wir aus dieser Spirale nicht rauskommen, weil wir uns und oder anderen was beweisen wollen oder müssen. Unserem Chef, unserem Partner, den anderen Gemeindegründungen in Deutschland, unseren Kollegen, meinen Angestellten, den Konkurrenten, wem auch immer. Und wir machen und tun und tun und tun und übergehen dabei den Sabbat und das Ruhen, genau wie die Pharisäer hier. Und vielleicht empfindest du gar nicht Gott als Antreiber, vielleicht aber auch doch. Vielleicht hast du gar nicht den Wunsch, Gott zu gefallen, aber vielleicht anderen Menschen. Burnout ist die Folge davon, dass über lange Zeit Antreiber nicht das bekommen, was sie einfordern. Und das macht müde und das führt zu Erschöpfung und das hat bei mir zu Depressionen geführt und zu einem langen Klinikaufenthalt. Und es ist reine Gnade, dass ich wieder hier stehen kann, weil Begegnungen mit Jesus auch in anderen Menschen stattgefunden haben, die mir geholfen haben, diese Verhaltensmerkmale aufzudecken und anzugehen. Vielleicht kennen manche von euch den Film Die Stunde des Siegers. Es ist eine wahre Geschichte, geht um die Olympiade im Jahr 1924. Zwei Sprinter, zwei Konkurrenten werden dort angeschaut und Eric Liddell ist einer von den beiden, kommt aus Schottland, war Christ und hat für sich die Entscheidung getroffen, ich laufe sonntags kein Rennen, egal wie. Was hatte er davon? Ein ganz entscheidendes Rennen fand an einem Sonntag statt und er hat die Medaille nicht gewonnen in dem Rennen, in dem er eigentlich der Top-Favorit war. In diesem Film geht es teilweise um den Ruhetag, aber noch viel mehr. Die beiden Sprinter, die beide die Goldmedaille gewinnen wollen, die werden genauer angeschaut. Und der andere, der Konkurrent, Harold Abrahams, für ihn war sein Sport ein Akt der Selbstbestätigung. In einer Szene sagt er, und da bin ich echt hängen geblieben und dachte, wie bitter ist das denn? Er sagt dort, ich habe 10 Sekunden, um meine Existenz zu rechtfertigen. Stellt euch das vor. Euch bleiben 10 Sekunden, um eure Existenz zu rechtfertigen. Und für ihn gab es nichts Wichtigeres, weil das sein Antreiber war, als es sich und anderen zu beweisen. Liddell, der andere, dem war es wichtiger, einfach dem Gott zu gefallen, der ihn bereits angenommen hat, ohne seine Leistung. Und er hat in dem Film zu seiner Schwester in einer Szene gesagt, Gott hat mich schnell gemacht und wenn ich laufe, spüre ich seine Freude über mich. Abrahams, der war selbst dann erschöpft, wenn er versucht hat auszuruhen. Liddell wirkt selbst dann ausgeruht, wenn er sich total ausgepowert hat. Warum? Weil hinter allen Belastungen der Arbeit viel tiefer noch mehr liegt, von dem wir uns ausruhen müssen. Die Anstrengung der Selbstrechtfertigung und die Flucht in den Tun-Modus. Anderen und uns selbst beweisen, wozu wir fähig und in der Lage sind. Und das ist anstrengend. Und das will Jesus hier durchbrechen. Jesus tritt hier mit dem Anspruch auf, ich bin der einzige Antreiber, in Anführungsstrichen, bei dem du wirklich Ruhe findest. Klingt wie ein Widerspruch. Ich bin der einzige Antreiber, bei dem du Ruhe findest. Die einzige Möglichkeit, das rauszufinden für uns, ob das stimmt, ist, ist auszuprobieren. Das kann ich euch nicht hinargumentieren. In Hebräer 4, Vers 11 im Neuen Testament heißt es, wer an Gottes Ruhe Anteil bekommt, darf von all seiner Arbeit ausruhen, genauso wie Gott ruhte, als er alles erschaffen hatte. Setzen wir also alles daran, an dieser Ruhe teilzuhaben. Und ich dachte, wie soll das passieren? Was fragt ihr euch jetzt? Hatte der Schreiber dieses Textes keine Ahnung von unserer Situation, von unserer Arbeitswelt, vom Leben? Ich möchte noch einen Text, noch zwei vorlesen. In Jesaja 57, viele hundert Jahre vorher, sagt Gott, die Menschen, die sich gegen mich auflehnen, sind wie die unruhigen Meereswogen, die Schlamm und Schmutz aufwühlen. Wer nichts von mir wissen will, findet keine Ruhe, keinen Frieden, sondern stürzt sich ins Unglück. Und viel später schreibt Paulus im Neuen Testament, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Das hier, und ich will es erklären, ist der Schlüssel, an Gottes Ruhe Anteil zu bekommen. Der Schlüssel gilt für alle Zeiten. Gott hat Jesus Christus am Kreuz an unserer Stelle stellvertretend für uns ruhelos gemacht, damit wir in ihm Ruhe finden können. Gott hat die unendliche Ruhelosigkeit der ganzen Welt, der aller Menschen, auf Jesus geladen, damit der sagen kann, es ist vollbracht, es ist erledigt, es ist zu Ende. Es gibt eine neue Perspektive. Die Ruhelosigkeit ist besiegt. Von uns aus werden wir diesen Punkt niemals erreichen, weil wir immer noch irgendwas tun könnten oder müssten. Das ist Teil und Folge der zerbrochenen Beziehung zwischen Gott und uns Menschen und der Welt, in der wir leben. Und das ist der Grund, warum Gott Jesus in diese Welt geschickt hat, um das zu reparieren. Er bietet hier den Pharisäern und gleichzeitig auch uns an, und das funktioniert, weil er Sohn Gottes ist, ich bin der Sabbat. Bei mir kannst du Ruhe finden, die wirklich frei von dem Druck macht, ständig was leisten oder anderen gefallen zu müssen. Und ich muss mich daran häufig erinnern. Ich hatte eigentlich diesen Text ausgesucht, um über eine wundersame Heilung zu reden. Und habe dann gemerkt bei den Vorbereitungen, darum geht's gar nicht. Wieder mal nicht, das war schon mal. Und der Text hat mich kalt erwischt, weil ich euch eigentlich etwas erzähle wie ein Blinder von der Farbe. Und ich muss mich täglich daran erinnern, eigentlich noch viel häufiger, dass die letzten Worte von Jesus am Kreuz, es ist vollbracht, auch den Sieg über meine innere Unruhe und über mein Tunwollen und über mein anderen Gefallenwollen gebracht hat. Wenn Jesus uns hier auffordert, über unser Verhältnis zu unserem Ruhetag nachzudenken, dann meint er mit Sicherheit, dass wir uns regelmäßig körperliche und innerliche Auszeiten nehmen sollen. Vor einiger Zeit habe ich für mich beschlossen, ich mache abends mein E-Mail-Programm zu und öffne es morgens erst wieder, nachdem ich meinen Kopf und nachdem ich mein Herz und nachdem ich meine Seele mit einigen Versen aus der Bibel gefüttert habe und nachdem ich gebetet habe, bevor mich die Mails frustrieren und ich das andere dann lasse. Bei uns zu Hause gibt es seit noch nicht sehr langer Zeit, aber seit kurzem bin gespannt, ob ich das in einem halben Jahr immer noch erzählen kann, eine iPod- und iPhone- und elektronikfreie Zone im Esszimmer und in der Küche. Damit nicht jeder von uns immer noch mal zwischendurch auch E-Mails checkt und mal nur kurz was. Und neulich hätten wir fast, wenn Nata bei Facebook wäre, hätten wir eigentlich chatten können am Tisch. Aber sie war außen vor, weil sie war die Einzige, die da nicht ist. Ein freier Tag pro Woche. Ja, wichtig. Natürlich gibt es Zeiten, in denen man das auch mal nicht haben kann. Aber das darf kein Dauerzustand sein. Gibt es jemanden, der dir das sagen darf? Der dich korrigieren darf? Mach an diesem freien Tag, an einem Sabbat, an einem Ruhetag Dinge, die du normalerweise nicht machst. Denk über dich selbst nach. Schreib Tagebuch. Geh laufen oder spazieren. Mach einen Mittagsschlaf. Das mache ich. Der Sonntag ist gut für Kontakte, für Beziehungen, für Gemeinschaft, für Ermutigung, für Gottes Wort, für Gottesdienst. Das ist kein Gesetz, aber das ist ein gutes Hilfsmittel, Einblick in Gottes Gedanken zu bekommen. Es ist so ähnlich wie beim Schlafen. Es geht nicht um die Menge an Schlaf, sondern um die Qualität des Schlafes, der uns Erholung bringt. Und es geht nicht nur bei Ruhephasen und beim Sabbat und bei einem Ruhetag um das Nichtarbeiten, sondern es geht um die Qualität der Ruhezeiten. Ich kann mich an einige Urlaube erinnern, wo ich zwar nicht gearbeitet habe, aber mich trotzdem nicht erholen konnte. Und ich kann mich an manche Minuten erinnern, zwischen 2 oder 3 Terminen, die wie Erholung waren, weil ich zugelassen habe, dass Jesus mir da auch Ruhe geschenkt hat und mir neue Kraft gegeben hat. Also plane irgendwo diese Sabbatminuten in deinem Arbeitsalltag ein. Und was für mich noch wichtig ist, ich brauche den Austausch mit anderen, die in einer ähnlichen Situation sind. Wie macht ihr das eigentlich? Wie schafft ihr das? Wer kann das für dich sein? Für wen kannst du das sein? Und das ist möglich, wenn Jesus uns den Druck nimmt, uns über Tun und Leistung identifizieren zu müssen. Die Heilung des Mannes hier in dem zweiten Abschnitt des Textes, für ihn bestimmt das Highlight der Begegnung mit Jesus, ist eine Folge davon, dass Jesus am Sabbat das tut, wozu er wirklich gemacht ist. Und wenn Jesus zu uns sagt, macht es genauso, wie ich es gemacht habe, dann werden wir die Auswirkungen davon an Tempo, an Atmosphäre hier in der Stadt, in unserer Stadt merken. Und nicht nur wir. Wenn wir nämlich nicht mehr hier rumlaufen wie Sklaven, Sklaven von Ansprüchen oder von unserem Chef oder von den Erwartungen von anderen oder den eigenen Erwartungen, Sklaven unserer eigenen Unsicherheit oder den Bedürfnissen von anderen, was auch immer, sondern Jesus befähigt uns Nein zur Sklaverei und Ja zur Freiheit in ihm zu sagen. Und dazu lädt er uns hier ein. Und das wird in unserem Leben einen Unterschied machen. In den Begegnungen, in der ehrlichen Gemeinschaft, in den Gesprächen, in Heilungen. Kannst du voller Zuversicht sagen, meine Identität ist nicht von Geld, von Einfluss, von Beliebtheit, von Tun festgelegt, sondern von Jesus Christus, dem Sohn Gottes und dem, was er für mich, für dich getan hat, auch wenn es eventuell Nachteile bringt, weil das Rennen am Sonntag stattfindet. Das ist eine Frage des Vertrauens. Und der, der dich einlädt, ihm zu vertrauen, der Einzige, dem wir irgendwann wirklich Rechenschaft ablegen müssen, schaut dich gerade jetzt an und sagt, es ist vollbracht. Alles Nötige habe ich getan. Du kannst aktiv in mir ruhen. Was tust du?